Als ich circa 2 Wochen vor diesem Podcast mit Angelika Niedetzki gemeinsam mit ihren Kolleginnen Nadja Malé und Maya Hagford und Miguel Herz-Kestranek war auch dabei, einen Podcast über die allgemeine Situation im Kabarett, in der Kunst generell in Österreich gemacht habe, konnten wir Frau Niedetzki zu Beginn des Podcasts gar nicht erreichen. Sie meldete sich aber dann sehr schnell aus ihrem Auto. Gut, wir waren froh, dass sie dabei war und haben mitgespielt. Nicht ahnend, dass dies die Art und Weise ist, wie Frau Niedetzki in offenbar jeden Podcast hineingeht, denn diesmal war es wieder so. Viel Spaß mit Angelika Niedetzki. Hallo, du steigst immer im Auto ein, gell?
Ja, es hat leider wieder was länger gedauert. Jetzt bin ich noch mal kurz im Auto, aber nicht sehr lange. Aber es geht ja so auch.
Ja, es geht so auch, absolut, genauso. Also, jetzt müssen wir das mal erklären. Du bist unterwegs, wo genau?
Jetzt gerade bin ich in Wien unterwegs.
Okay, mit einem nicht angeschnallten Hund.
Ja, die soll jetzt einmal wieder hintere.
Ja, aber das macht es ja nicht, gell? Wahrscheinlich. Zurück, sag ich.
Die Polizei. Jetzt muss ich mir mal überhaupt da hersetzen, aber da hängt wieder sowas im Weg.
Also für alle, die uns jetzt zuhören, Angelika Niedetzki empfängt mich inmitten ihres Autos, hat ihr Handy irgendwo ans Armaturenbrett mit einem Kaugummi wahrscheinlich fest.
Da habe ich sogar so eine Heizung.
Na hallo, weil du das ja öfter, gibst ja auch deine ganzen ZIP2-Interviews im Auto. Das ist ja quasi, gehört ja zu deinem Image, ne? Das ist ja ein bisschen, das, was du machst. Du, aber wirklich, bei dir darf uns nichts mehr überraschen. Ich will mal den Hörerinnen und Hörern erklären, was wir das letzte Mal erfahren haben von Frau Niedetzki, als wir mit ihr einen Podcast gemacht haben. Ich weiß gar nicht, zu welchem Thema da ging, so generell, glaube ich, gell, die Situation.
Die Situation, Lockdown, genau. Und Künstler, wie geht's uns?
Genau, das richtig. So, und am Thema. Schluss fragte ich sie dann, fragte ich dann alle, sagte mal, als professionelle Lustigmacher, worüber lacht ihr? Ich kann mich eigentlich an keine Antwort mehr genau erinnern, außer an deine. Und hier ist, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, Leute, es tut mir sehr leid, ihr müsst jetzt stark sein, so ungefähr, aber ja? Ich lache wahnsinnig gern und sicher bei Wirtshausprügeleien.
Also Wirtshausschlägerei, genau.
So, und wir waren eh schon für die Arbeiterkammer viel zu lang und ich habe mich nicht getraut nachzufragen. Und das habe ich mir vorgenommen für diesmal unbedingt. Ich habe gesagt, so geht das nicht. Das will ich schon wissen, woher das kommt, in welchem Alter du das zuerst erfahren hast, in welcher Position du warst damals. Also bitte erkläre dich.
Gott sei Dank war ich selber nie in der Position des Schlägernden. Oder des
Geschlagenen.
Des Opfers, weder des Opfers noch des Täters, sagen wir es mal so, sondern ja. Immer nur in der Position des absoluten Beobachters.
Ja.
Manchmal auch des zu Hilfe eilenden.
Schon.
Denn, also wann habe ich es zum ersten Mal erfahren? Wahrscheinlich im Burgenland, wo meine Großmutter mütterlicherseits herkommt, da gibt es die sogenannte Disco Flamingo.
Ja.
Die gibt's, glaube ich, öfters am Land, aber dort gibt es sie auch.
Genau.
Und dort kann ich mir auf jeden Fall ganz konkret erinnern, dass irgendwie wir waren damals jung, wir waren 16.
Na klar, Disco-Zeit.
Meine Cousinen, mein Bruder und ich waren alle so um die 13 bis 17, sage ich jetzt einmal. Und die waren ein bisschen älter, die waren vielleicht schon Anfang 20, also für uns sehr alt.
Ja, ja, ja.
Und schon sehr erwachsen und sehr reich.
Ja, 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 genau.
Und warum sie die Schädeln eingehaut haben, weiß man nicht. Manchmal war es ja... Worum geht es meistens? Ich glaube, gerne um
Mädels.
Eifersucht.
Ja,
genau. Das ist, glaube ich, so ein großes Grundthema für eine Schlägerei.
Ja.
Frauen, weil ja. Frauen schlägern sich ja eher selten, deshalb sage ich jetzt.
Warum
Frauen
ist das eigentlich so?
Ich glaube, die Gewaltbereitschaft bei Frauen ein bisschen niedriger ist wie bei Männern.
Zugunsten
da ist die Hemmschwelle höher.
Ist das zugunsten der verbalen Auseinandersetzung? Oder?
Ja,
schon.
Glaube ich schon.
Okay.
Also Frauen fechten Kämpfe anders aus wie Männer.
Ja.
Frauen sind, glaube ich, das viel hinterfotziger und viel berechnender.
So höre ich, ja.
Und Männer sind vielleicht gewalttätiger oder brutaler, dafür passt es auch dann schneller wieder. Das ist so mein Gesamteindruck.
Und passt es bei den Frauen dann auch schneller wieder oder wird daraus gern mal so,
glaube ich nicht. Das sage ich jetzt aber deshalb so, weil ich oft und gerne höre, dass ich in gewisser Hinsicht mehr ein Mann als eine Frau bin. Ich würde damit nicht sagen, dass ich mich gerne schlägere, aber oder gewaltbereiter bin, überhaupt nicht. Aber ich weiß, was die meinen damit, weil ich, vielleicht liegt es daran, dass ich einfach einen größeren Bruder habe und auch anders aufgewachsen bin.
Klar.
Ich habe keine Schwestern, ich habe nur einen Bruder, der ist 4 Jahre älter und der war immer der große Bruder, den man angehimmelt hat und dem man es gerne nachgetan hat.
Und der hat dich diese männliche Art der Auseinandersetzung gelehrt, inklusive irgendwann sind wir wieder gut?
Ja, ich glaube schon. Oder dieses, also das kann ich schon auch gut, dass man sagt, komm, jetzt setzen wir uns her, trinken eine Flasche Wein oder trinken jetzt ein Bier miteinander und dann fallen wir uns wieder in die Arme. Das kann ich sehr gut. Ich bin überhaupt nicht nachtragend.
Wow, das ist aber ein Riesengeschenk, oder? Nicht nachtragend.
Ja, da bin ich echt froh, weil das ist,
Aber passiert dir das, Angelika, oder ist das, hat das dann ein natürliches Ende oder gibt es ein Mantra, wo du dir dann sagst, pass auf, das lohnt nicht und ich verstehe die ja auch?
Ich habe schon an diesem Thema auch immer wieder gearbeitet mit meinem Mentalcoach zum Beispiel, wenn es einmal nicht so leicht war.
Ja.
Wie wer länger pflanzt hat, sage ich mal.
Ja.
Natürlich kommt man in die Situation ab und zu, aber ich habe irgendwann gedacht, unterm Strich, das Leben ist ja irgendwie zu kurz, um sich über manche Dinge länger als 2 Sekunden Gedanken zu machen.
Wie klug.
Weil entweder kann man manche Dinge eh nicht ändern oder du kannst schon gar keine Person ändern. Das ist eine große Conclusio von mir.
Ja, richtig.
Du kannst den anderen nicht ändern.
Ja.
Du kannst nur deine Einstellung dazu ändern. Und dann kommt es vielleicht so weit, dass sich dann aufgrund dessen der andere doch auch ändert. Aber da musst du zuerst was machen.
Und das gilt ja für beide Seiten. Man kann weder jemanden per Gewalt, aber auch nicht per Liebe ändern.
Genau.
Das ist ja der viel öfter gemachte Irrtum. Ja, genau. Das
ist ja geht ja leider auch nicht.
Also was suchen wir dann? Was sind dann unsere Formate? Ich gehe immer so vor, dass ich sage, ich glaube, dass wenn man jemanden findet, mit dessen oder deren Boscher man sehr gut zurechtkommt, ist das schon sehr viel.
Ja, gebe ich dir recht.
Boscherlos gibt es nicht.
Boscherlos gibt es nicht. Es gibt nie den Perfekten. Es gibt nicht das Hundertprozentige.
Ja.
Das wäre auch langweilig für mich.
Wahrscheinlich.
Ja. Also wer denjenigen sucht, wo alles passt, wo es immer nur harmonisch ist, wo man immer einer Meinung ist, wo man alles gemeinsam macht, wo man am liebsten nur mit dem ist, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Ich kenne schon Beziehungen, wenige, sage ich auch dazu, wo das so ist.
Wirklich?
Da kann ich aber auch nicht hundertprozentig hinter die Kulissen schauen. Die tragen das vielleicht vor sich so her und nach außen mag es so scheinen oder auch funktionieren, wie es dann tatsächlich ist, wissen wir ja auch nicht. Mein Modell schaut so eh nicht aus, mein Wunschmodell, sondern das ist eh anders.
Hm.
Da gehört Freiheit dazu, da gehört Geborgenheit dazu und da gibt es diese Schnittmenge,
genau,
wo sich das beides vereinen lässt und sich die Waage hält.
Ja, schwer genug.
Aber das muss ja jeder für sich wissen. Also da will ich, sage ich, völlig wertfrei.
Ja.
Und das muss für jeden persönlich stimmen.
War das auch damals in den Discos und so weiter im Flamingo? Wo war das? Wo war das Flamingo?
Flamingo ist in Rechnitz.
In Rechnitz. Flamingo in Rechnitz. War das auch der Ort, als du gemerkt hast, ich bin lustig, ich sehe die Welt aus der humoristischen Perspektive? Wirklich?
Ganz sicher, weil ich mich auch daran erinnern kann, dass ich versucht habe, damals diese beiden Streithanseln ein bisschen mit einem Schmäh wieder abzulegen.
Ah, cool.
Und zu sagen, ey, bitte, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Aber ich weiß noch ganz genau, dass ich da ein bisschen reingefahren bin. Die wurden jeder schon von irgendwelchen Burschen zurückgehalten.
Ja.
Und dann habe ich versucht, das mit einem Witz. Und der eine hat dann sogar lachen können.
Wow, Riesenerfolg in so einer Situation.
Was ich da gesagt habe, weiß ich leider wirklich nicht mehr. Aber ich kann mich erinnern, dass der plötzlich gelacht hat und sie dann irgendwie so über die Lippe gewischt hat und schon ein bisschen blurrt hat. Und
dann war gut.
Es hat nicht gleich aufgehört, aber es war schon einmal irgendwie...
Mit diesem Talent hättest du ja einiges werden können, nicht? Also Ärzte ohne Grenzen, Geistliche, ja, du hättest also Völkerverbindend, du hättest UN-Abgeordnete, genau. Aber nein, du bist Comedienne oder Kabarettistin geworden. Kannst du uns das erklären? Ist das ein Schicksal? Ist das eine Entscheidung? Oder ist das etwas, wo du es so oft hörst, du bist lustig, du musst das unbedingt als Beruf machen und irgendwann sagst, na dann mache ich es heute.
Also sagen wir so, von der Familie her habe ich das nie gehört, ganz im Gegenteil.
Okay.
Die haben mir das gar nicht zugetraut und hätten nie geglaubt, dass das funktioniert. Die waren auch eher so, also jetzt meine Eltern und ja. Es war immer ein großer Leistungsdruck. Es ging eher um schulische Bestleistungen, Leistung, lernen.
Wow.
Pflichtbewusstsein, das Programm überspulen, dann auf die Uni gehen, dann was studieren, dann einen Job kriegen, auf Nummer sicher, immer alles auf Sicherheit und Sicherheit. Das war so irgendwie das oberste Gebot bei uns zu Hause. Das hat natürlich hinten und vorne nicht funktioniert bei mir.
Ja.
Meine Freunde, die mich gut kannten, die haben dieses Potenzial schon erkannt. Und da haben schon einige immer gesagt, du musst das einmal beruflich machen. Da schlummert was in dir, das muss raus.
Okay.
Und ich glaube, dass ich nicht zuletzt auch deshalb, weil ich mir zu Hause dieses Gehör nicht verschaffen konnte, weil die mich daheim nicht ernst genommen haben mit diesem Anliegen, erst recht ich damit auf die Bühne... Also es ist eine gewisse Selbsttherapie auch dabei gewesen.
Ja, ja.
Das wird mir so nach und nach erst so richtig bewusst.
Ja.
Das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, aber ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich das genieße, wenn ich da oben stehe und die Leute hören zu.
Ja.
Einmal nur dieser Aspekt, einmal, dass mir wer zuhört, dass die dann auch noch lachen, ist natürlich großartig. Das könnte ja besser gar nicht sein.
Also das bestätigt doch auch immer wieder das, was wir eigentlich auch wissen, dass Humor und das, was so passiert auf kabarettistischen Bühnen, in Zirkusarenen mit Clowns und so weiter, das hat alles irgendwie ein bisschen mit Leid zu tun.
Ja.
Gell?
Ja.
Da ist Leid immer mit im Spiel.
Also die Grenzen, warte mal, jetzt haben die gerade da abgesteckt.
Moment. Okay, wir bleiben da, ja.
Und jetzt höre ich dich, warum auch immer, etwas leiser. Moment einmal.
Okay.
Ich stelle das nur.
Bist du angekommen?
Ich bin angekommen und würde wahnsinnig gerne jetzt die Lautstärke noch ein bisschen
lauter machen.
Erhöhen.
Ja.
Aber wo?
Soll ich mehr rufen?
Ah, jetzt. Ja, jetzt ist es gut. Werde ich schon wieder.
Okay. Aber es hat schon mit Leid zu tun, ne? Also ja, auch bei dir. Du wurdest nicht gehört und du solltest einen Weg gehen, den du eigentlich nicht gehen wolltest.
Es war vielleicht so ein bisschen ein, wenn man will, auch Protest dabei oder so.
Ja.
Jetzt beweise ich euch einmal, was da wirklich
in mir
da
steckt.
Da ist ein Potenzial und was ihr mir nie zutraut. Und jetzt mache ich das erst recht.
Ja.
Also da war schon so ein Trotz dabei am Anfang.
Ja. Jetzt muss ich natürlich nachfragen, wie ging das los? Was war dein erster Gig?
Mein allererster Gig war in einer Viererkonstellation mit drei Burschen aus meinem Schauspielschuljahrgang.
Okay.
Wir haben einen Sketch geschrieben, gemeinsam zu viert. Und den haben wir aufgeführt bei einer Weihnachtsfeier in der Schauspielschule, woraufhin alle Lehrer so begeistert waren.
Wow.
Und gesagt haben, wir müssen mit diesem Sketch irgendwas machen. Das ist so gut. Das kann man nicht einfach so stehen lassen.
Und haben das mit euch gearbeitet? Die Lehrer? Ah, warte, jetzt habe ich sie verloren. Im Stiegenhaus. Im Stiegenhaus ist irgendwie mit dem Empfang... Mitten in Wien dürfte das... Ja, wir hören. Wir bleiben dran. Wir haben so viel Geduld. Okay. Ja, da schau. Du bist schon ein Stock höher.
Das dauert jetzt nur 10 Sekunden.
Es ist so
cool.
Hörst
du mich?
Ja, ich höre dich gut. Jetzt höre ich dich wieder gut. Jetzt. Ja, ich warte auf das Geräusch des Schlüssels im Schloss, weil dann weiß ich, sind wir gerettet. Jetzt habe ich dich verloren. Jetzt habe ich dich verloren. Nein, da bist du wieder! Wo bist denn jetzt? Im Aufzug oder was? Na, jetzt bist du im Aufzug. Jetzt höre ich dich, ja.
Ja, jetzt bin ich da.
Jetzt bist zu Hause oder bist in einem Amt.
Jetzt ist alles gut. Jetzt bin ich zu Hause.
Zu Hause, genau.
Also
so.
Dieser erste Gig
genau.
Bei der Schauspielschule Weihnachtsfeier mit diesem Sketch, der führte dazu, dass wir dann beim Grazer Kleinkunstvogel einem Kleinkunstpreis damals mitgemacht haben im Jahr 2002 und da haben wir den Publikumspreis gewonnen.
Okay.
Und das war der Startschuss für ein ganzes Programm. Wir hatten damals ja nur diese 12 Minuten und man bekommt aber dann einen Auftritt über eine Stunde. Das ist quasi so der Preis.
Ja, ja, ja.
Das haben wir aber gar nicht gehabt, diese Stunde. Also haben wir gesagt, jetzt müssen wir ein Programm schreiben.
Und das habt ihr?
Das haben wir dann gemacht und waren mit diesem Programm auch auf Tournee.
Wow.
Dort wie
Schlag auf Schlag.
Und so ist es irgendwie, so ist der Stein ins Rollen gekommen, nach und nach.
Und seid ihr dann als Gruppe zusammengeblieben? War das sozusagen der erste?
Wir haben mit dieser Gruppe, sagen wir noch 2 Jahre lang eigentlich, herumgetingelt.
Okay.
Und dann waren wir halt alle mit der Schauspielschule fertig. Und dann ist es halt aus der Vierergruppen.
Ja.
Ist ja schwierig, 4 Leute zusammenzuhalten, die alle irgendwie
ja
aus einer Schauspielschule rauspurzeln. Der eine kriegt dort ein Theaterengagement, der nächste da.
Ja.
Das ist ja dann irgendwann zeitlich einfach nicht mehr
ausgegangen. Haben denn alle wirklich Engagements bekommen? Echt?
Es haben damals ja.
Okay.
Mittlerweile ist der eine, auf jeden Fall, der spielt ganz viel Theater, der war lange in der Schweiz. Der andere ist jetzt sogar Theaterdirektor in Graz geworden.
Hallo.
Der Stefan Moser. Der dritte macht ganz viele Sprecherjobs, was ich weiß. Also sie ist jeder auf jeden Fall
im Job
geblieben und musste jetzt nicht irgendwas ganz was anderes machen, was ich schön finde.
Ein super Schnitt. Ich frage deshalb, weil ich kann mich erinnern, ich war am Seminar mit einem München, mit einem Bayern in der Klasse. Ich fand den auch immer ganz gut eigentlich, aber mein Gott, ich habe damals keine Ahnung gehabt, was gut und was schlecht ist. So. Und schon gar nicht bei den anderen. Und der, den habe ich dann aus den Augen verloren. Und dann habe ich auch erfahren, warum, weil der ist, der hat es nicht geschafft. Ja.
Okay.
Und ist dann aber ein ins Tabakgeschäft. Der war dann bei Philip Morris. Und,
okay.
Und wurde dort immer mehr. Und eines Tages, also ich bekomme eine Einladung in München, Firmenfeier, Philip Morris, wusste nicht, dass der dort war. Ja?
Ja.
Und weißt du, Firmengigs hervorragend bezahlt, Gala macht man immer gern, drückt man dann auch ein Auge zu, weil Tabak, ne? So.
Ja.
Und ich gehe da und es war ein furchtbarer Flop für mich. Also es war eine einzige Niederlage. Und du weißt, wie das ist, im Schweiße des Angesichts wirfst du dann alles über den Haufen und holst deine wirklich sicheren Sachen aus dem Köcher. Null.
Ja.
Null. Nix. Keine Reaktion. Es war furchtbar.
Oh Gott.
Und so gehe ich dann ab mit diesem wo du so die einzelnen Klatscher so hörst. Weißt, ist kein Applaus, sondern so einzelne Klatscher. Und dann gehe ich in die Garderobe. Und dann kommt er rein. Ich erkenne den gar nicht, ne? Weil das war, glaube ich, 20, 25 Jahre später. Und der sagt, ja Mensch, Alex, was ist denn los und so weiter. Ne? Und dann sage ich, Entschuldigung, kennen wir uns? Mensch, ich bin's hier, wir waren am Reinhardtsseminar und so. Sag ich, Alter, was ist denn hier los? Was sind das für Leute? Und weil man schiebt es ja sofort instinktiv aufs Publikum, ne? Ist
ja
klar.
Ja,
so, ne?
Genau.
Und der sagt mir tatsächlich, ja, weißt du, ich glaube, deine Witze sind nicht witzig genug für unser Publikum. Oder fürs deutsche Publikum, glaube ich, hat er sogar gesagt. Und so, ne?
Okay.
Was nicht wirklich hilft. Und so, und dann habe ich umgeschaltet und habe gesagt, und was machst du hier?
Ja.
Und er sagt, ja, ich habe hier diese Angebote bekommen und da habe ich nicht widerstehen können und jetzt geht es mir super, ich bin froh. Sag ich, ja, dann war wohl deine Kunst für unser Publikum nicht gut genug.
Ja.
Und so haben wir uns dann getrennt.
Okay, ja. 1:1.
So, bumm, damit bin ich dann auch zufrieden gewesen. Aber wenn du sagst, dass alle vier von euch im Job weitergekommen ist, das ist eine 100%-Quote.
Ja, das ist wirklich schön, weil wir waren in dem Jahrgang, der Manuel Ruber zum Beispiel war auch in dem Jahrgang.
Ja. Cool.
Der, wissen wir eh alle, das, was aus dem auch Tolles geworden
das
ist.
Das nennen wir mal eine Karriere, ne?
Genau, absolut. Und wir waren, glaube ich, 12 beim Abschluss. Und wirklich, also die vier aus meiner Kabarettgruppe, also wir vier, der Manuel, und dann muss ich aber echt schon nachdenken, was ist aus den anderen sieben geworden?
Verstehe. Ja, ja.
Weiß ich gar nicht.
Und hast du dann gespielt?
Ich habe dann, nachdem diese Konstellation auseinanderging, wieder in einer zweiten Vierergruppe mit drei anderen Frauen. Da bin ich zufällig reingerutscht, weil denen da damals eine ausgefallen ist. Wir hießen damals Freaky Nylons und sind auch herumgetourt. Dann kam bei mir aber echt fett und undercover, dann ging es irgendwie so mit Fernsehgeschichten los. Und dann habe ich einfach auch für das Kabarett mal überhaupt keine Zeit mehr und keine Musse mehr gehabt, ein paar Jahre lang. Hatte aber dieses Solo-Kabarett immer im Hinterkopf. Also das war mir klar, dass ich das irgendwann machen würde, wenn dann die Zeit mal dafür da ist. Und dann war zu der Schlüsselmoment das Jahr 2011. Da habe ich eine Anfrage gekriegt von Nir Varani, mit ihm irgendwie ein großes Stück zu machen. Dann war irgendwie eine Anfrage für einen Kinofilm da. Wow, und da habe ich mich entscheiden müssen. Und dachte, wow, was mache ich da jetzt? Der Nia, wie was machen? Das klingt so toll. Ja. Kinofilm klingt wahnsinnig toll. Habe damals dem Nir Varani abgesagt, schweren Herzens. Der war echt sauer. Habe mich für den Kinofilm entschieden, der dann auch abgesagt wurde.
Ach du Scheiße.
Und dann bin ich damals da gestanden im April 2011 und habe von diesen beiden großen Projekten beides nicht gehabt.
Und die Nia-Nummer war auch nicht revidierbar, also die war weg.
Der hat dann schon einen anderen besetzt gehabt und hat gesagt, also wir lassen uns dann nicht auf der Nase rumtanzen von dir. Wir haben die Wochen lang gefragt, du hast das ausgezögert, dann hast du letztendlich abgesagt.
Oh, das klingt furchtbar. Wenn du es jetzt erzählst, klingt es noch furchtbar.
Nein, es war schrecklich. Oh. Und dann stand ich da mit nichts. Ich habe geglaubt eben, vielleicht geht sie sogar beides aus im Idealfall. Vielleicht verschiebt sie der Kinofilm noch ein bisschen nach hinten und dann komme ich da groß mit dem Nier seiner Produktion raus und dann drehe ich den tollen Film und ich bin fein raus für die nächsten 3 Jahre. Ja. Vergiss es, es war dann nichts.
Bah.
Und das war ein Schlüsselmoment für mich zu sagen, ich glaube, ich muss mich jetzt auf meinen eigenen Hintern setzen und selber was machen, weil es ist nichts da. Also aus einer gewissen Not heraus auch, habe ich beschlossen, ich fange jetzt einmal an, ein Programm zu schreiben. Weil das kann ich, da kann ich mir jetzt vornehmen, ich mache im Februar 2012 Premiere, so war es dann auch.
Ja.
Und auf das arbeite ich jetzt hin und das wird was werden. Das mache ich jetzt einfach.
Und dann ist es ja wieder in die andere, also bei dir geht es ja immer Ping-Pong. Du machst ja jetzt quasi beides, ne? Du bist Schauspielerin?
Ja, so über die letzten Jahre hat sich Gott sei Dank wieder das so etabliert, dass ich beides machen kann.
Ist das eigentlich heute für die jungen Mädchen, die uns zuhören, ähnliche Ambitionen haben, ein Weg, glaubst du, dass man sagt, du machst dein Ding? Du machst, sagen wir mal, dein Kabarett und das ist auch ein guter Weg, gesehen und entdeckt zu werden für ernsthafte Schauspielersachen.
Also das sehe ich ein bisschen kritischer, denn ich kämpfe selber immer noch manchmal damit, im ernsten Fach auch richtig wahrgenommen zu werden. Das muss ich schon sagen.
Also
ich habe, glaube ich, bei vielen Regisseuren den Stempel, das ist die Lustige. Das ist einmal primär die Kabarettistin. Es sind dann immer, wirklich ausnahmslos, da will ich mir jetzt nicht selber loben, sondern das zeigt die Erfahrung, wenn ich mal wo dann Schau gespielt habe oder auch was Ernsteres, waren immer alle ganz baff und so, Wahnsinn, wir haben ja gar nicht gewusst, dass du hier spielen kannst auch, sozusagen.
Ja.
Ja, ist so.
Ja.
Ich habe das ja auch gelernt, aber das, da muss man aufpassen, wenn man mal in diesem, in der Schiene drinnen ist, in der komödiantischen, in der lustigen.
Und umgekehrt ist es den ernsthaften Kolleginnen und Kollegen erlaubt, plötzlich lustig zu sein, mal so?
Mm.
Ist
Auch schwer.
Ich glaube, umgekehrt ist genauso schwierig.
Auch schwer, ja.
Weil wer nimmt denn jetzt für ganz eine witzige, ulkige Rolle jemanden, der sonst immer nur Verbrecher spielt oder selten, ja, glaube ich, passiert das. Das ist auch prinzipiell okay. Ich sage überhaupt nicht, dass mich das stört, weil ich mache das ja auch gern.
Ja.
Also ich sage ehrlich, ich bin lieber lustig als zu ernst.
Ja. Ja.
Weil mehr Spaß dann insgesamt ja, da ist.
Aber mal, um alle Illusionen auch einmal mehr auszuräumen, das ist ja kein durchgehend spaßiger, lustiger Beruf. Das ist ja genauso
natürlich
ernst.
Nicht.
Und wir fahren ja auch oft allein im dunklen Auto, im kalten, durch niederösterreichische Wüsten und man ist nahezu deprimiert, weil, also mir geht es so, weil ich immer an diesen Einsatz, an diese eine Stelle denke, die nicht funktioniert. Was ist da los? Warum? Ne? Also das ist nicht nur super, ich bin lustig, die finden das gut, sondern das ist ein Job.
Nein, nein, da gehört viel dazu, eben wie du sagst, Fahrerei, man ist müde. Man ist irgendein Junk unterwegs, man muss dann, man kommt wo an, man muss natürlich mit jedem Veranstalter mal quatschen, plaudern. Du musst eigentlich gut drauf sein, sobald es dort losgeht.
Ja.
Also ist irgendwie der Anspruch, den die haben und der Zuschauer sowieso, das ist ja was anderes, weil der zahlt da einen Eintritt und der hat auch, finde ich, das Recht drauf, mich dann gut drauf zu erleben, aber das Rundumadum, das braucht oft wahnsinnig viel Energie. Ja. Das merke ich.
Richtig.
Jeder zweite Veranstalter hat das Kabarett erfunden und macht das ja schon sein Leben lang und der und der und die haben auch schon da gespielt und der war überhaupt sehr gut.
Das ist das, das ist das, was wir am liebsten hören. Wir kommen rein und sagen, letzte Woche war der Ding und der hat alles
und
niedergefahren.
Und der war so toll und da war es ausverkauft.
Ja.
Bei dir sind halt leider halt
30 weniger.
Plätze leer.
Ja, ja, danke. Ja, schön, danke. Sie kennenzulernen. Ja, super, ja.
Also das muss man alles dann in Kauf nehmen und runterschlucken und sagen, okay.
Ja, also so es what? Ist, sagen wir es wie es ist kein einfacher Job. Es ist kein, er sieht nur so aus, als sei er einfach.
Man kriegt schon viel Schönes zurück. Also das muss ich schon sagen, die 2 Stunden, wo ich dann auf einer Bühne stehe, das ist immer das Größte auf Erden. Weil
wie erlebst
das
du das?
Angeht,
wie erlebst du? Erlebst du das? Trittst du aus dir raus, Angelika, und schaust dir sozusagen auf der Bühne zu? Oder erlebst du das im Parallellauf zu dem, was du da gerade ablieferst?
Also ich glaube, dass ich immer sehr, sehr an mir nahe dran bin. Also ich spiele jetzt keine großen Rollen und Figuren im Kabarett, sondern da bin ich eigentlich ich selber.
Okay.
Aber ich beobachte schon, dass ich immer wieder durch ein aufgeheiztes Publikum, das gut drauf ist, zu Höchstformen auflaufen.
Ja.
Und manchmal Dinge aus mir rauskommen, die mich selber überraschen, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte, wo ich selber dann stolz drauf bin währenddessen. Da rede ich den Text schon weiter und denke mir noch, wow, das war jetzt aber, das ist mir jetzt gerade gelungen.
Also du hast improvisiert, ne?
Ja, ich improvisiere eigentlich immer für mein Publikum. Das mache ich einfach gern.
Und merkst du dir das, schreibst du dir das sofort auf hinter der Bühne?
Manchmal ja, oft aber auch ganz bewusst nicht, weil ich weiß, das hat es jetzt nur ergeben, weil jemand aus dem Publikum diesen und einen Satz gesagt hat.
Ja.
Das hat es jetzt, dann bringt es das nicht, wenn ich mir es aufschreibe, weil dann müsste ich irgendwie provozieren, dass jemand wieder diesen einen Satz sagt. Das will ich aber gar nicht, sondern wenn mir eine allgemeingültige Wuchtel plötzlich einfällt, spontan, die schreibe ich mir dann schon auf. Wenn die kann ich das nächste Mal auch wieder einbauen.
Eben. Das ist ja pures Gold.
In einem anderen Kontext vielleicht auch.
Eben.
Aber
apropos anderer Kontext. So, jetzt kriegst du einen Film, ein Fernsehen, vielleicht auch Theater. Wenn du dann am Proben bist, am Set etc., fällt dir ja auch andauernd was ein. Wie gehst du denn mit den Büchern um, die du bekommst? Du weißt, was ich meine.
Du weißt, was ich meine. Also da muss ich grundsätzlich sagen, dass man sehr viel schlechte Drehbücher zu lesen bekommt.
Aber
ich will das überhaupt keinen Namen nennen, das geht gar nicht. Aber ich habe, glaube ich, im Laufe meiner Karriere mehr schlechte wie gute Drehbücher gelesen.
Ja.
Bin Gott sei Dank immer wieder auf Regisseure gestoßen, die offen waren dafür, zu sagen, mach's dir mundgerecht,
wow,
proben wir das Ganze mal, schauen wir mal, wo wir hinkommen, vielleicht fällt uns was ein. Nicht alle. Es gibt da welche, die sagen, ich will das so hier gesprochen haben, wie es hier steht im Text.
Genau.
Da muss ich da sagen, das sind die Drehs gewesen, wo ich mich selber schwer tue, mir jetzt zuzuschauen. Aha. Also wenn man mich in ein Korsett pfercht und sagt, mach das jetzt ganz genau und zwar ausnahmslos so, kann es passieren, dass ich unauthentisch wirke.
Ja. Ja, was der Killer ist.
Und zwar
ist.
Jetzt nicht, weil ich das Gefühl habe, ich spiele die Rolle nicht, sondern es gibt Texte, die dann einfach nicht raus wollen. Und das hat einen Grund.
Ja, ja.
Und da finde ich es dumm zu sagen, nein, ich will das aber unbedingt so, weil es würde besser wirken und authentischer wirken. Das weiß ich von mir, wenn ich es ein bisschen anders sage.
Ja. Und jetzt, ich höre dich noch. Und jetzt aufgrund dieser vielen schlechten Bücher, und ich muss das bestätigen, es ist so, keine Ahnung warum. Wie oft hast du dir gedacht, verdammte Scheiße, jetzt schreibe ich selber?
Habe ich mir oft schon gedacht und deshalb mache ich es jetzt auch.
Yes.
Ganz brandaktuell.
Ich habe es gewusst.
Ja.
Also gut, das heißt, okay, wir haben jetzt schon den dritten Beruf. Ne? Wir stehen bei drei. Also du bist Schauspielerin, du bist Kabarettistin und jetzt bist du auch Drehbuchautorin.
Und auch, also Autorin für die Kabarets ja sowieso, aber eben auch, ich habe ein Drehbuch habe ich geschrieben, das vorletzte und halbe letzte Jahr, das liegt Gott sei Dank jetzt bei einem Produzenten gerade und
gut.
Das wird überarbeitet, das ist im Laufen.
Ja.
Das war aber nicht meine Idee, sondern das war die Idee eines Produzenten und ich habe dann das Buch mal, das ist mein Erstlingswerk gewesen. Wo ich weiß, das ist sicher noch nicht perfekt, das kann man auf jeden Fall noch überarbeiten, aber für ein erstes Mal, glaube ich, ist es schon mal ganz gut geworden. Und jetzt bin ich mit einem Kollegen, Freund und Kollegen dran, ein neues zu schreiben, wo wir wirklich unsere eigene Idee, unsere ganz persönlichen eigenen Ideen niederschreiben werden und das wird ein sehr, wird sehr persönlich werden, auf jeden Fall auch lustig.
Und das erste auch? Das erste auch lustig?
Das erste ist eine Komödie auch, ja.
Okay. Weil ich meine, als Autor darf man ja alles. Also du kannst ja auch ein tief depressives Ding schreiben, ne?
Klar.
Es ist nur, mit dem Namen wird halt assoziiert.
Genau. Also ich glaube, dass ich da besser fahre, wenn ich mal zuerst etwas beginne, wofür mich die Leute auch kennen und mögen.
Ja.
Und wo ich mich auch wohlfühle, wo ich mich irgendwie auf sicherem Terrain bewege. Weil wenn ich jetzt einen Slapstick-Horror-Thriller schreibe, ich liebe dieses Genre. Ich schaue es auch gern, gebe ich zu.
Okay.
Mindestens so gern wie Komödien schaue ich das. Aber da würde ich mich jetzt noch nicht drüber trauen. Da weiß ich noch zu wenig drüber.
Okay.
Ich fange mal mit dem an, wo ich mich mehr zu Hause fühle.
Hast du schon inszeniert?
Nein. Das ist was glaube ich, auch nie passieren wird.
Was?
Denn das kann ich nicht. Das kann ich nicht.
Echt?
Ich bin kein Regisseur.
Du glaubst nicht, dass wenn du eine Kollegin, einen Kollegen auf der Bühne siehst, sagen wir mal in einem Solo-Ding, dass du es genau siehst, mach das dann, sag das andere, da, und komm, weißt?
Also sagen wir so, bei einem Solo-Künstler würde ich es mir vielleicht sogar noch zutrauen, mich freut es aber nicht.
Verstehe.
Da würde ich mir dauernd denken, bitte lass mich das machen. Darf ich? Lass mich.
Ich übernehme. ja, genau. Den kurzen Weg gehen.
Ich bin kein Regisseur. Das macht mir überhaupt keinen Spaß.
Also das heißt, mit diesen drei Berufen müssen wir jetzt einmal uns alle zufrieden geben bei der Nidetzke, oder? Mehr wird es
also
bis auf weiteres.
Vorher werde ich nur Tierpflegerin, bevor ich Regisseur werde.
Das war ja dein Ding, gell? Das ist ja eigentlich dein Ding, ne? Das wäre dein Beruf gewesen.
Ja.
Wo warst du? Du warst bei den Gorillas?
Ich war einmal bei den Orangutans auf der Insel Borneo in Indonesien. 3 Wochen lang und habe dort in so einer Waisenauffangstation für Orangutan-Babys gearbeitet. Und da ist was hängen geblieben. Also ich unterstütze die Organisation nach wie vor finanziell.
Ja.
Habe auch einmal ein großes Benefiz im Cabaret Simpel veranstaltet.
Ja.
Zugunsten.
Ja.
Der Orangutans. Und das wäre so ein Ziel von mir für die Pension. Rückt da näher, wobei ich werde nie eine kriegen, also insofern rückt es überhaupt nicht näher. Aber ich sag mal, für das gängige Pensionsalter wäre für mich so ein Lebenstraum. Es leidet an der Tür.
Ja, nein, komm, wer immer da ist, der wird gleich eingebaut.
Weiß ich nicht, ich muss kurz schauen.
Ja, mach mal.
Hallo.
Hier ist
12. Ah, 12 ist die Nachbartüre. Ja, da steht nichts. Ich weiß, kein Problem.
Grüß Gott, wiedersehen. So nett, ja.
Der Lieferant mit zum Nachbarn.
Ah, genau, ja. Also pass auf, was ich fragen wollte nämlich, ist, dass diese Orang-Utans, von denen wissen wir ja, dass sie sich genetisch von uns Menschen nur durch ein einziges Gen unterscheiden, ne?
Genau, sonst ist also man alles kann sagen, wir sind zu circa 98% genetisch ident mit denen.
Genau.
Was für mich auch die Faszination mit sich bringt.
Ich wollte gerade sagen, das spürt man, oder? Spürt man das?
Also wenn du so einem Dreijährigen gegenüber sitzt und der die anschaut und dann auf dich zukommt und zu spielen beginnt und deine Hand nimmt und dir übers Gesicht streichelt, lacht, also geräuschlos, aber den Mund verzieht und es ist ein eindeutiges Lachen und sich am Boden wälzt, dann hast du das Gefühl, da sitzt ein Kind, das alles kann, nur nicht sprechen.
Mein
alles Gott. Andere ist da.
Ja.
Und wie er schaut, du hast das Gefühl, der denkt, also tut er ja auch, also du hast nicht nur das Gefühl, aber du siehst ihn richtig denken, du wartest darauf, jetzt kommt jeden Moment ein Satz raus. Und anders gibt es das nicht.
Tun wir diesen Wesen nicht unendlich Unrecht, wenn wir sie so als minderwertig, ja, du blöder Affe, also, auch in der Sprache, ja, führt dann Affentanz auf und warum machen wir das? Fürchten wir uns vor den Primaten?
Fürchten? Glaube ich gar nicht, aber also wie soll ich sagen, es gibt mittlerweile Gott sei Dank immer mehr Menschen, die sich auch für den Schutz derer einsetzen, aber die Leute, man darf nicht vergessen, die Leute, die dort wirklich vor Ort leben, das ist jetzt keine reiche Bevölkerungsschicht, die dort am Rande dieser Urwälder ansässig sind. Das sind, wenn überhaupt, arme bis mittelschichtige Bauern, wenn überhaupt, sage ich mal, die müssen überleben. Mhm. Und die wissen, wenn sie so einen Affen abknallen, bringt ihnen der am Schwarzmarkt bis zu $10,000.
Wow, das ist für die natürlich ein Vermögen.
Das ist für die ein, ich meine, das ist selbst für mich, ganz ehrlich jetzt, aber für die ist das, da sind sie aus fein raus, aus allem.
Ja.
Das ist leider Gottes halt nach wie vor eine Tatsache, dass diese Tiere am Schwarzmarkt gehandelt werden, obwohl das seit 1924 verboten ist natürlich. Ja. Das ist ja denen wurscht. Ja. Es gibt immer Abnehmer und reiche Thais und Malaysier, die sich diese Orangutans als Haustiere halten, aus Prestigegründen. Dann werden sie ihnen eh nicht mehr her, wenn sie mal erwachsen sind und dann entweder knallen sie es dann erst recht ab oder setzen sie irgendwo aus oder lassen sie in einem Käfig dahin vegetieren. Ja.
Ja.
Also wenn man sich jetzt aus jüngstem Anlass die Tiermärkte in Wuhan anschaut, dann weiß man ja, dass gewisse Kulturen auf diesem Planeten einen völlig anderen Zugang zu Tieren schon mal haben, von vornherein.
Ja, ja.
Das ist eine andere Kultur. Das ist anders über Generationen.
Ja, aber das rechtfertigt diese Haltung doch nicht.
Gar nicht. Gell? Natürlich nicht.
So, also nur zu sagen, nicht. Das ist eine andere Kultur. Nein, ich das ist Sauerei.
Da müsste man halt ansetzen, weil dann muss man das halt einmal überdenken.
Ja, und wenn jetzt sich bei dir oder bei uns hier Leute melden und sagen, mich hat das total fasziniert, ich will da helfen, ich möchte gerne mit der Frau Nedetzky mit einer Gruppe nach Borneo nochmal fahren und dort mir das auch anschauen. Wärst du für so einen Stunt irgendwie drin? Wärst du
sehr
dabei?
Gern. Das würde mir total Spaß machen.
Stell dir vor, dann melde ich mich gleich als Erster an. Weil ich will das schon seit ewigen Zeiten, will ich zu den Orang-Utans. Ja. Vielleicht machen wir das mal.
Vielleicht ergibt sich das mal. Nein, es ist hochinteressant dort, wirklich.
Super.
Sehr, sehr spannend. Man erfährt auch nicht jetzt nur das Leid und das Furchtbare, wie der Regenwald abgeholzt wird, sondern dort passiert einfach auch sehr viel Gutes. Es werden diese Orang-Utans wieder aufgepäppelt, wieder ausgebildet, es wird nach und nach neues Land gekauft, es wird Regenwald wieder aufgeforstet. Das ist ja für mich faszinierend, dass das überhaupt möglich ist.
Ja.
Ich habe dieser Forstwissenschaftler, den ich dann nach Wien geholt habe, einmal, das ist ein Holländer namens Willy Smith. Und Willy Smith ist mittlerweile ganz international und hält seine Vorträge auf der ganzen Welt und hat zum einen eben die Theorie widerlegt, dass man Regenwald nicht wieder aufholzen kann. Das galt nämlich, diese Theorie.
Ja.
Auch von großen Wissenschaftlern bis Anfang der 2000er hat man geglaubt, wenn Regenwald mal abgeholzt ist und dieser Boden durch Monokulturen unfruchtbar geworden ist, dann ist der tot. Dann kann da nie wieder was wachsen. Und dieser Willy Smith hat aber einen Biodünger entwickelt, anhand dessen und mit Hilfe dessen Regenwald tatsächlich wieder aufgeforstet werden kann.
In seiner Vielfalt. Absolut.
Wow. Und genau dort war ich eben, dort hat der, das sind ungefähr 3 Hektar, das ist dieses Vorzeigemodell eben an wieder aufgeforstetem Regenwald, da steht man drinnen, das kann man mit eigenen Augen sehen, das ist möglich. Und das, der große Vorteil beim Regenwald ist, dass der sehr schnell wächst.
Mhm, klar.
Also du hast eigentlich innerhalb von 2 bis 3 Jahren 20 Meter hohe Bäume.
Wow!
Also es ginge tatsächlich, wenn man es denn machen würde, statt anholzen, entweder stehen lassen oder halt wieder aufforsten. Es geht relativ schnell, wenn man das macht.
Sehr cool.
Habe ich auch nicht gewusst.
Wenn Leute uns jetzt zuhören und sagen, super, ich will das unterstützen, wie können wir unterstützen?
Also es gibt 2 Möglichkeiten. In Österreich sind die 4 Pfoten tatsächlich ganz groß.
Cool.
Mit wirklich großen, großen finanziellen Mitteln jährlich für genau dieses Projekt für die Orangutans tätig.
Okay.
Wer sich mit den 4 Pfoten beschäftigt, der wird, oder einfach, wenn man da mal raufschaut auf die Seite,
es gibt
immer einen Button speziell für die Orangutans in Indonesien. Und der Willy Smith persönlich, der hat auch eine eigene Organisation gegründet, die heißt Masarang.
Okay.
Masarang.com findet man auch im Netz. Da kann man seine Aufforstungsprojekte und alles, was jetzt mehr mit Regenwald noch zu tun hat, kann man das unterstützen.
Okay.
Das Projekt will ich auch mal speziell noch besuchen. Also ich war ja in der Orangutan-Station. Der Willy Smith hat in Sulawesi, wo er lebt, also die Insel gleich neben Borneo, dort hat er eben dieses Masarang-Projekt aufgezogen. Das hat noch was ganz, das muss jetzt abschließend noch,
bitte,
dann
unbedingt.
Können wir gerne immer wieder was anderes quatschen, aber da sprudelt es aus mir wieder.
Ja, merkt. Ist doch super.
Der Willy hat auch ein sogenanntes Zuckerpalmenprojekt ins Leben gerufen, das den armen Leuten dort hilft, wieder ein geregeltes und gutes Einkommen zu erlangen. Zuckerpalmen kann man ansiedeln am Rand eines Regenwaldes und die liefern per se ungefähr 14 Rohstoffe für weitere Produkte. Aus denen kannst du dann Gummi herstellen oder Zucker oder. Also es ist eine sehr ergiebige Pflanze.
Clever.
Und die Bauern, die eingestiegen sind in dieses Projekt, haben ihre Zuckerpalmen, ihre Haine und verdienen, gibt es ein Doku darüber, verdienen gutes Geld mittlerweile.
Und überlegen.
Und müssen nimmer.
Ja, genau, und überlegen sich wahrscheinlich das nächste Mal, ob sie so einen Orang-Utan noch
müssen
gefangen
keine
nehmen.
Tiere mehr umbringen, müssen keinen Regenwald mehr illegal abholzen, sondern haben was Neues gefunden.
Wahnsinn.
Das finde ich eigentlich
eine
total
toll, schöne,
runde Geschichte für mich.
Wirksam sein, oder? Etwas mit seinem Leben anfangen, oder?
Und das fasziniert mich so wie ein Mensch oft. Ja. Weißt, das ist ja oft wirklich nur einer, der an was glaubt, eine Idee hat, das Wissen auch natürlich hat. Na, keine Frage, der ist natürlich promovierter Forstwissenschaftler. Anders kannst du gar nicht da drauf kommen auf diese ganzen Dinge. Aber im Endeffekt hat er das im Alleingang durchzogen. Und das, solche Menschen beeindrucken mich wahnsinnig.
Zack. Sind wir das alle? Hat jeder das? Kann jeder wirksam sein?
Nein.
Ja.
Glaube ich nicht.
Ja.
Weil wenn ich mich momentan so umschaue, wie das Virus die Gesellschaft spaltet,
Mann,
und wie viele Trotteln auf diesen Demos rumlaufen, also die bringen nicht viel zusammen. Tut mir echt leid.
Ja, aber die haben ja auch eine Geschichte, ne?
Ja.
Also das
leider.
Entschuldigt deren blödes Verhalten nicht, aber...
Leider haben die eine Geschichte.
Ja, ich weiß, ja. Also nichts wird so sein, wie es mal war, wenn jetzt diese Sache, wenn sie jemals zu Ende ist. Ich lese jetzt, wir werden jedes Jahr geimpft.
Ja,
ne? So,
genau.
Und es kommen dann neue Viren. Ist das jetzt für uns eine Chance oder müssen wir jetzt uns beugen?
Nein, ich glaube, es ist eine Chance, umzudenken. Die Frage ist, wer nimmt sie wirklich wahr, wer nutzt sie und wer ändert wirklich nachhaltig was?
Ja.
Die wenigsten, fürchte ich.
Ja.
Denn die Machtgier und die Geldgier sind zu groß für die Menschen, die wirklich dann die Fäden in der Hand haben. Ja. Das ist meine Befürchtung.
Da ist die Verführung zu stark,
ja. Ja, also es wird sich, glaube ich, unterm Strich nicht maßgeblich was ändern. Außer, dass viele tatsächlich weg sein werden, im Sinne von in Konkurs gegangen sind, kaputt sind, das wirtschaftlich einfach nicht mehr der Zahn. Das wird schon eine große Veränderung sein. Die Arbeitslosenrate wird weiter steigen.
Ja.
Aber wenn es jetzt, glaube ich, kurzfristig wieder ein bisschen gesunken ist, oder war das nur in Oberösterreich? Jetzt muss ich überlegen, was ich da im Radio neulich gehört habe.
Also trauen kann man diesen Zahlen im Moment, glaube ich, nicht. Das ist alles aber so durcheinander.
Oder in Niederösterreich? Also, aber ich glaube, unterm Strich brauchen wir nicht reden, dass sie zumindest einmal momentan, wir liegen, glaube ich, bei ca. 500.000 Leute.
Ja.
Das ist ein Wahnsinn in einem Land, wo 8 Millionen leben. Ja. Das ist ja.
Das ist schon irre. Heftig. Ja, ja. Sollte so nicht sein. Okay, wir machen einen harten Cut, sonst retten wir die Welt hier noch im Rest des Podcasts, was auch nicht schlecht wäre. Aber jetzt, aktuelles Programm.
Mein aktuelles Programm, also an dem ich jetzt gerade schreibe.
Nein, dass wir sehen können.
Naja, sehen können ist relativ, aber weil die März-April-Termine fürchte ich werden auch nicht auch stattfinden nicht. Von meinem aktuellen Programm Pathos, weswegen ich jetzt wirklich akribisch, es wird ein bisschen ein Best-of werden, aber es trägt trotzdem einen neuen Titel, einfach weil ich so Lust habe, auch wieder was Neues zu schreiben. Und das wird heißen, danach eine Erlösung.
Super, mit Bindestrich dazwischen.
Genau.
Danach eine Erlösung. Da bist du ja vom Titel her, kommst du ja schon Gunkeln sehr nah, ne? Der hat auch immer diese, diese wo kryptischen...
Das ist so cool. Aber weil ich halt will, dass das irgendwann mal auch diese Phase aufhört.
Also
aber
du,
danach.
Du nimmst die Krise jetzt wirklich als Thema? Du traust dich das?
Nicht sehr lang. Also ganz konkret jetzt die Krise der letzten anderthalb Jahre oder wer weiß, wie lange es dauert, wird natürlich, es muss behandelt werden. Das kann man jetzt nicht wegignorieren. Aber es wird kein Corona-Programm. Ganz sicher nicht, weil ich glaube, dass wir irgendwann.
Ja.
Die Schnauze voll haben und einfach nur wieder unbeschwert lachen wollen. Auch über ganz, ganz viele andere schöne Dinge.
Richtig. Ach, gemeinsam.
Also es wird vielleicht so die erste Viertelstunde werde ich geballt die Corona-Wuchtung bringen, die mir alle so eingefallen sind das letzte Jahr, weil Zeit hatte ich genug.
Ja. Und dann driftest du ab in...
Aber dann kommen meine üblichen Fehler des Alltags, meine üblichen Themen, die jeder kennt.
Gut.
Und... die niemandem fremd sein werden, sagen wir so.
Das Buch, an dem du schreibst, gibt es da schon? Nein, wir wissen nicht, ob, wann gedreht und schon gar nicht, wann ausgestrahlt
wird.
Nein,
das weiß man wirklich noch nicht. Das möchte jetzt, das haben wir erst begonnen jetzt eigentlich im Jänner.
Aber beim letzten Podcast hast du schon von Dreharbeiten gesprochen. Was war das?
Ach so, das war wahrscheinlich, es wird einen Kinofilm geben, den ich im Sommer drehe.
Okay.
Oder vor dem Sommer war er ursprünglich geplant. Was momentan... Bin ich da vorsichtig mit so fixen Aussagen. Es war mal für Juni, Mai, Juni schon geplant. Das wird ein Kinofilm von Andreas Schmid und zwar Love Machine 2. Mhm. Love Machine 1 war mit dem Thomas Stipsitz, großer Kinoerfolg.
Wo er diesen Gigolo-ähnlichen Typen gespielt hat. Ne?
Genau. Und da wird es einen zweiten Teil geben, wo ich eine sehr schöne Rolle bekommen habe. Dann werden wir für Servus TV den Aussee-Krimi, den dritten Teil drehen. Da habe ich eine durchgehende Rolle in der Krimi-Reihe.
Hey, cool.
Aussee-Krimi. Ja,
das zahlt die Miete.
Ne, absolut. Man dreht in einer wunderschönen Gegend, weil dieses Ausseerland ist einfach der Hammer.
Naja, Gott, nicht Bin umsonst.
So gern. Das ist wie Arbeiten mit Urlaub dann immer.
Ja, und jetzt, wie würdest du dich jetzt, also was ist dein Beruf eigentlich jetzt, Frau Niedetzki? Was
mein
sagst
Beruf?
Du? Ja, wenn man sagt, was machen Sie? Was sind Sie vom Beruf?
Würde ich immer sagen, Schauspielerin und Kabarettistin. Ja.
Okay.
Weil Drehbuchautorin, das kann ich mir schon anmaßen, aber das würde ich mir erst auf die Fahnen heften, wenn dann wirklich mal eins heraus ist, gedreht wird, wo dann mein Name drunter steht, dann werde ich sagen, so, das habe ich jetzt auch gemacht.
Ja.
Da bin ich momentan sicher noch in einem Lernprozess drinnen, aber jeder fängt mit irgendwas irgendwann einmal an.
Absolut. Apropos anfangen, die jungen Frauen, ich habe sie vorher schon mal angesprochen, die uns jetzt zuhören, auch die Männer, was hast du denen zu sagen, angesichts, dass ja Kabarettist, Kabarettistin jetzt ein Riesending geworden ist? Jeder will das unbedingt, zu Recht.
Ja.
Ja, finde das auch super, wollen wir. Aber es ist halt nicht so, wie es scheint. Was würdest du denen raten? Worauf soll so eine junge Frau achten jetzt?
Also ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass man seinen ganz eigenen Stil, dass man seinem Stil treu bleibt.
Ja.
Dass man ja nicht versucht, irgendwie zu sein wie jemand anderer.
Ja.
Weil ich habe auch, wie ich 15, 16 war, wen habe ich da angehimmelt? Den Alfred Dorfer, der war für mich so ein absoluter King.
Wir kopieren doch alle zunächst.
Ja, aber das, glaube ich, ist nachhaltig nicht der richtige Weg. Weil wenn man sich die anschaut, die dann wirklich groß geworden sind, da kannst du keinen mit dem anderen vergleichen.
Das ist
da gibt es keine zwei, wo du sagst, naja, die sind eigentlich sehr ähnlich. Kenne ich jetzt niemanden.
Ja.
Speziell im Kabarett, weil das halt so was Individuelles ist.
Ja. Ja.
Und da muss jeder schauen, was sind seine Talente auch wirklich?
Ja.
Was kann, jeder kann ja was. Jeder, der das will und ein Gespür dafür hat, dass es auch gehen könnte, der muss rausfinden, was sind seine ganz persönlichen Stärken und denen nachgehen und die bedienen. Ja.
Kann man helfen und würdest du helfen?
Ja, klar. Also ich werde auch im Sommer, das habe ich über die Arbeiterkammer Niederösterreich, die haben mich gefragt, ein Seminar abzuhalten, wo ich Elemente verknüpfen werde aus dem Theatersport, Improvisation, meiner eigenen schauspielerischen Erfahrung, was habe ich alles gelernt, an Sprechtechnik, an ich traue mich über den eigenen Schatten zu springen, ich traue mich mal auf eine Bühne zu gehen, ich traue mich mal vor Menschen zu reden, dass man sich einmal so diesen inneren Schweinehund überwindet und vielleicht draufkommt, da fühle ich mich total wohl oder das ist eh nichts für mich. In Kombination mit der Methode meines Mentaltrainers, die sogenannte Resonanzmethode.
Okay. Kannst du die kurz mir erklären?
Immer wieder hilft. Bitte?
Kannst du kurz erklären? Oder ist es zu komplex?
Da gibt es ganz viele verschiedene Übungen. Da gibt es Mentalreisen, wie ich es auch gern nenne, so Trancen, wo du dich auf einen Kraftplatz nennen die das. Das kann sein, eine wunderschöne Landschaft, die dir bekannt ist, wo du dich sehr wohl fühlst, wo du schon öfters warst, ob das jetzt ein schöner Strand ist oder eine Spitze eines Berges oder eine völlige Fantasielandschaft. Und wenn man sich mental in was hineinbettet, wo man sich sehr wohl und sicher fühlt, gehen auf einmal Türen auf. Unbewusst nämlich. Das ist total spannend, wie man Unbewusstes bewusst machen kann.
Wow.
Das ist ein großer Teil dieser Methode, weil wenn man bedenkt, dass wir unser Gehirn ja nur zu nicht einmal 2% bewusst nutzen und der Rest uns ja wirklich unbewusst steuert, wird einem klar, da passiert ganz schön viel mit uns, wo wir vermeintlich überhaupt keinen Einfluss haben.
Genau. Und den können wir uns zurückholen.
Und den kann man sich zurückholen. Nicht jetzt die ganzen 98%, aber gewisse Bereiche, wo man halt eintauchen will, wo man sagen will, da habe ich gerade ein Problem, da zwickt es gerade, da komme ich gerade nicht weiter, da würde ich gerne mehr über mich erfahren oder mir mehr zutrauen. Da geht man dann gezielt in solche mentalen Reisen hinein und das sind schon wirklich, was ich da bei Leuten schon erlebt habe, wie da auf einmal was aufgeht.
Super.
Wie einer sprichwörtlich der Knopf aufgeht und die dann, das passiert nicht unbedingt gleich beim ersten Mal, ich mache das jetzt ja auch seit 10 Jahren.
Wow.
Und es hat mir immer und immer wieder geholfen.
Wow.
Das muss ich echt sagen.
Sehr, sehr spannend. An die Daten, also wann wir das mit dir machen können, kommen wir über die Arbeiterkammer Niederösterreich, oder?
Auch das.
Ja.
Und ich weiß es jetzt schon konkret, es werden der 18. und 19. Juni sein.
18. 19. Juni.
In Hirschwang an der Rax.
In Hirschwang. Und das ist deshalb auch wahrscheinlich zu betrachten als etwas, das höchstwahrscheinlich wirklich stattfinden kann, weil die ja angeblich, war noch nicht dort, diesen tollen Garten haben.
Genau.
Und somit wäre dann Open Air und somit wäre das konform, wenn wir dann immer noch im Lockdown
genau
wären.
Genau so ist es. Also
nochmal den Titel, weil ich finde es so spannend.
Den Titel?
Ja, von dem, oder wie von dem,
also
wie wird das angeboten?
Also den konkreten Titel jetzt für das Seminar, also ich nenne es ein bisschen mentale Reise, Talente entdecken,
schön,
Bühnenluft schnuppern und ein bisschen halt aus meiner kabarettistischen, schauspielerischen Erfahrung vieles erfahren. Und
super.
Spiele spielen, Spaß haben. Das ist das Allerwichtigste bei sowas, dass man Spaß hat.
Ach, wem sagst du das? Schwer genug mitunter.
Und es kann nichts passieren.
Ja,
man
genau. Weil's,
man fällt immer weich bei der Geschichte.
Ja.
Das ist der
Hey Angelika, ich habe jetzt wirklich auch wirklich einiges über mich gelernt gerade, weil du mich so viel auch bestätigt hast bei Sachen, wo ich nicht sicher war, ob es nur mir so geht. Ja, und
mit den schlechten Drehbüchern.
Ja, zum Beispiel. Und der Einsamkeit im Auto nach dem Gig und diese ganzen Sachen so, weißt genau. du, ja. Und ja, dafür bedanke ich mich. Danke für deine Zeit. Ich reiß dir jetzt noch eine Zusage für den nächsten Podcast raus, wann immer du eine Idee hast oder ich, dass wir wieder rein, ja, dass wir uns auch unser eigenes mediales Netzwerk vielleicht aufbauen. Ne?
Du, liebend gerne.
Ja, und ganz wichtig, die Orang-Utans. Also lass uns da wirklich dranbleiben, weil wenn wir da schon mal so eine Scout-Frau haben wie dich, die da schon mal war, dann finde ich das eine tolle Idee, wenn dann alles wieder
wenn
normal
man dann
aber
wieder dorthin darf, bin ich die Erste, die da dabei ist, wirklich.
Super. Okay, lass uns auch wissen bei Göbel Radio, wann deine Sachen gesendet werden und wann du wieder auf der Bühne bist. Ja, dass wir das vernetzwerken. Dankeschön.
Also der 18. und 19. Juni, den kann man sich mal fett eintragen.
Jawohl,
das wird spannend.
Super. Und beim nächsten Mal sage ich früh genug Bescheid, dass selbst wenn du zu Hause bist, du dann bitte wieder ins Auto gehst, weil das sind wir jetzt schon gewohnt.
Ja, das ist ein komischer Zufall, dass ich jedes Mal, als sie irgendwas verschoben hat, da werde ich im Auto sein.
Hey,
aber
weißt du,
macht
er nichts. Ich finde das total relaxed von dir. Ich finde das so cool. Wirklich, das gehört dazu. Danke dir, hab einen schönen Tag.
Ja? Ebenfalls, bis
ciao,
zum nächsten
Angelika.
Mal.
Ciao, Angelika, Baba.
Ciao,
ciao, ciao, ciao.